Ihr seht, heute habe ich eine andere Bibel als sonst. Heute benutze ich mal die Luther. Und das Thema für die Predigt, das nehme ich heute aus dem 2. Mose, Kapitel 39. Also wir sind heute im Alten Testament. 2. Mose, Kapitel 39, Vers 30. Und hier steht: Sie machten auch das Stirnblatt, den heiligen Kronreif, aus feinem Gold und gruben als Schrift ein, heilig dem Herrn. Worum geht's hier? Es geht um die Einsetzung Aarons als Hohepriester. Und das musste ja alles genau so gemacht werden, wie Gott sagte, oder? Also die ganze Stiftshütte, das ganze Zelt der Begegnung, es wurde alles so gemacht, wie Gott es sagte. Die ganzen Materialien, die Größe, auch der Hohepriester, wie er gekleidet war. Jedes Stück, jede Farbe, alles hatte ja seine gewisse Bedeutung. Und er hatte an seiner Stirn so ein Ding, so sah aus wie so ein Blum, wie eine Blume, mit zwei so Fäden wird das gehalten, so, weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Und das war reines Gold, war das gemacht. Und da war etwas eingraviert. Heilig dem Herrn. Das hatte er aus seiner Stirn hier vorne. Heilig dem Herrn. Und das ist die Überschrift über meine Predigt heute. Heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. 2. Mose, Kapitel 39. Ja. Der Hohepriester hatte das auf seiner Stirn stehen. Und wir wissen, dass es auch im Neuen Testament einen Hohepriester gibt. Wisst ihr das?
Ja, Jesus.
Jesus. Wenn die Mormonen einmal den Hebräerbrief lesen würden, dann würden sie wissen, dass nicht Joseph Smith der Hohepriester in Ewigkeit ist, sondern Jesus Christus. Ja. Aber wahrscheinlich haben sie den Hebräerbrief nie gelesen oder sie glauben ihm nicht. Ja. Aber ja, es steht, Jesus Christus ist unser Hohepriester. Und er ist abgesondert für Gott. Er hat nie eine Sünde begangen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Nie eine Sünde in Worten, Taten, Gedanken, Handlungen übersteigt meinen Verstand, ja, wie sowas funktioniert. Ja. Und Jesus war heilig. Abgesondert heißt das. Ausgesondert. Raus aus dieser Welt für seinen Vater. Ich und der Vater sind eins. Das war auch die Aufgabe des irdischen Hohepriesters. Abgesondert für Gott. Ja? Er durfte keinen weltlichen Geschäften nachgehen. Er hatte nur Gott zur Verfügung zu stehen. Mit seinem ganzen Leben und war angewiesen darauf, dass er von dem Volk Gottes, nämlich von Israel, versorgt wurde. Ja. Und Israel wiederum brauchte ein offenes Herz, damit sie dieser Versorgung auch nachkamen. Und wir lesen ja im Alten Testament, wenn Israel den Herrn verlassen hat, dann haben sie auch ihre Gaben nicht mehr gebracht, die für den Unterhalt des Tempels und der Priester notwendig waren. Und damit haben die Priester ihren Dienst verlassen und sind nach Hause gegangen. Und dann gab es keinen Gottesdienst mehr. Es waren keine Priester mehr da, es waren keine Leviten mehr da. Ja, damit konnte der ganze Tempeldienst, der ganze Gottesdienst im Tempel, die Anbetung Gottes, nicht mehr durchgeführt werden. Aber das war die Aufgabe des Hohepriesters. Er war ausgesondert für Gott. Seine Aufgabe war es, im Tempel zu sein und dort den Dienst zu tun. Ja, für das Volk, als Mittler zwischen Gott und Menschen. Ja, und einmal im Jahr durfte er das Allerheiligste betreten. Nicht nachdem er sich vorher den Vorschriften gemäß gereinigt hatte. Ja, Dann durfte er hinter das Allerheiligste, jedem anderen war es bei Todesstrafe verboten. Wer dahinter diesen Vorhang geht, den wird Gott töten. Da hatten sie einen großen Respekt davor. Und ich habe die Geschichte gehört, ob das wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, dass sie dem Hohepriester, wenn er da hinter dem Vorhang ging, ein Seil an den Fuß banden. Falls er nicht rein war und da hineinging und Gott ihn tötet, dass sie ihn wieder rausholen können. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich stimmt. Ja, kann sein. Aber der Hohepriester war ausgesondert, er hatte dieses goldene Ding an seiner Stirn, heilig dem Herrn. Er war abgestellt zum Dienst für Gott. Ja, auch die anderen Priester. Sie waren abgestellt zum Dienst für Gott. Sie waren herausgenommen aus der Welt. Sie wurden vom Volk versorgt. Sie hatten Anspruch darauf. Das Volk war dafür verantwortlich. Jeder Stamm hatte seine gewissen Zeiten, wo er seine Gaben brachte. Und so hatte Gott das festgelegt. Sie waren heilig dem Herrn. Ja. Da gab's keine politischen Ämter, da gab's keine gesellschaftlichen Ansehen. Sie mussten Gott zur Verfügung stehen, mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem ganzen Dasein, mit allem, was sie hatten. Alles gehörte Gott. Auch das Land, das Gott ihnen zugewiesen hat, in Kanaan, gehörte Gott. Es durfte nicht verkauft und weitergegeben werden. Ja, sondern das Erbteil der Leviten, aus denen die Priester herauskamen, der Grundbesitz gehörte Gott. Ja, darauf erhob er Anspruch. Und wenn wir das jetzt übertragen auf Jesus, er war auch heilig dem Herrn, seinem Vater. Und auch er ging in ein Heiligtum, um dort einen Dienst zu tun, aber es war das Original im Himmel. Steht im Hebräerbrief. Er ging da hinein und auch er ging hinter den Vorhang, in dem Gottes Herrlichkeit war oder ist und opferte sein eigenes Blut. Nicht das Blut von Stieren oder Kälbern brachte er da oder eine Ziege oder Tauben. Er brachte sein eigenes Blut, mit dem ging er hinter dem Vorhang und opferte es für uns. Amen. Für uns, weil der Dienst des irdischen Hohepriesters war begrenzt. Er musste immer wieder neu opfern, sagt der Hebräerbrief, immer wieder neu, weil unser Gewissen nicht gereinigt wird von der Schuld. Aber jetzt können wir unser Gewissen durch Jesus Christus reinigen lassen, dass wir kein Schuldbewusstsein mehr haben und damit aus dem Status des Sünders herauskommen, nämlich zu Gerechten und Heiligen werden. Amen.
Amen.
Ja? Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind keine Gemeinschaft von Sündern. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen. Ja? Und so lesen wir 2. Timotheus. Kapitel 1, Vers 9, und hier steht, er, also Jesus, hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Gott hat uns berufen, ja, mit einem heiligen Ruf in die Nachfolge oder zur ewigen Gemeinschaft. Weil die Nachfolge hier auf der Erde ist ja zeitlich begrenzt. Wir sind berufen zur ewigen Gemeinschaft mit unserem Vater, schon bevor er die Welt gemacht hatte.
Halleluja.
Also wir sind nicht im Plan B. Plan A war, Adam und Eva bevölkern die Erde, alles läuft gut. Hat nicht funktioniert, die zwei haben gesündigt, das brauchen wir schnell, Plan B. Nein, Das wusste Gott alles schon. Und er hat uns gesehen, bevor die Welt gemacht war, kannte er uns schon.
Oh, Halleluja.
Und als die Zeit erfüllt war, hat er uns beim Namen gerufen, sagt die Bibel. Mit einem heiligen Ruf zu Jesus gerufen. Paulus sagt, Gott hat seinen Sohn in mir offenbart. Ja. Und das können wir auch sagen, weil Christus wohnt in uns. Das ist ein Geheimnis unter den Heiden. Wenn einer das nicht erkennt, dass Christus in uns ist, dann wird es Zeit, dass er sich bekehrt. Weil dann hat er nicht den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist erkenne ich, Christus wohnt ja in mir. Darum sagt der Paulus, Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht wurden, sondern Gott selbst baut sich ein Heiligtum. Gott selbst baut sich einen Tempel im Geist und jeder von uns ist ein Stein in diesem Tempel. Und in diesem Tempel wohnt Gottes Herrlichkeit. Und weil wir ein Stein an diesem Tempel sind, sind wir durchdrungen von Gottes Herrlichkeit. Weil auch der ganze Bau ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Nicht nur innen, sondern das ganze Material.
Halleluja.
Und der Grundstein dieses Tempels, die Grundplatte, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und auf dem werden wir aufgebaut, zu einem herrlichen Tempel im Geist, in dem Gottes Herrlichkeit wohnt. Ja? Und wir sind berufen mit einem heiligen Ruf. Ja. Wir sind nicht einfach nur Mitglied in einem Sportclub. Oder im Jesus Fan Club. Ja. Oder in irgendeiner religiösen Vereinigung, wo wir es uns aussuchen können, wie lange wir dabei sind und ob wir irgendein Amt machen oder auch nicht. Sondern wir sind ein Teil des Leibes Christi auf Erden, wo er das Haupt ist. Ja. Wir sind ein Teil der Gemeinde Jesu, wo er der Herr ist. Wir sind ein Teil des Tempels Gottes im Geist, in dem seine Herrlichkeit wohnt. Ja. Berufen mit einem heiligen Ruf. Schon bevor die Welt geschaffen wurde, hatte er sich vorgenommen, dich und mich zu retten. Weil er mit uns in Ewigkeit Gemeinschaft haben will. Und zwar nicht, weil wir so gut sind oder weil wir das wollten, sondern nach seiner Gnade und nach seinem eigenen Vorsatz haben wir gelesen. Er hatte sich das vorgenommen und hat uns nicht mal gefragt, ob wir das wollen. Er hat uns gar nicht gefragt. Er hat uns einfach gerettet. Ja.
Ja.
1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 und 20. Und hier steht: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer eigen? Denn ihr seid teuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe. Nicht nur die ganze Gemeinde weltweit ist ein Heiligtum im Geist, sondern auch du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gottes Geist wohnt in dir. Gottes Herrlichkeit wohnt in dir. Ja. Und ihr habt ihn von Gott bekommen und darum gehört ihr euch auch nicht mehr selbst. Ihr seid teuer erkauft. Ja, Gott gab das Blut seines eigenen Sohnes, um dein Leben von der Sünde freizukaufen. Und zwar für sich selber. Ihr seid teuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leib. Teuer erkauft. Wir gehören nicht mehr uns selber und darum steht jetzt auch auf unserer Stirn, heilig dem Herrn.
Amen.
Ja, wir gehören nicht mehr uns. Heilig heißt abgesondert. ausgesondert, herausgenommen aus etwas. Und wir sind heilig dem Herrn. Wir sind herausgenommen aus dieser Welt, die dem Untergang entgegengeht. Ja, wir sind herausgenommen aus der Sünde, aus der Macht der Finsternis. Satan kann uns nichts mehr tun. Weil die Bibel sagt uns, unser Gott ist, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und was in Gott ist, da kann Satan nicht hineinschauen. Da hat der Teufel keinen Zugriff. Ja? Ich kannte mal einen, der durch den ich eigentlich zum Herrn gekommen bin, der hat mich auf den Bauernhof gebracht, der war als Jugendlicher auf dem LSD-Trip hängen geblieben, das hat man ihm in einer Diskothek ins Getränk geschüttet, das LSD, und von dem Trip ist er nicht mehr runtergekommen. Und so, der war obdachlos mehr oder weniger, zog durch die Weltgeschichte. Und alles, was er wusste, war, Jesus ist mein Herr. Er hat Satan besiegt und ich habe das ewige Leben. Das war alles, was er begriffen hat. Mehr wusste er nicht. Aber er ging mal mit einigen Leuten, die Jesus nicht kannten, auf so einen Jahrmarkt. Und da gibt es ja auch immer diese Wahrsager. Zelt mit der Wahrsagerin davor, ja, mit die da stand und die Leute eingeladen hat, die Zukunft voraussagen. Und die zwei, drei, vier Leute, mit denen der unterwegs war, die haben gesagt, hey, das ist eine tolle Sache, da schauen wir mal, was rauskommt. Und sie gingen dann in das Zelt rein und er war der Letzte. Und als er rein wollte, hat ihn die Frau aufgehalten, hat gesagt, halt, du brauchst gar nicht kommen, dir habe ich nichts zu sagen. Also ich würde mal sagen, die Wahrsagerin war echt. Die hat Bescheid, die hat das sofort gesehen. Ja? Satan hat keinen Zugriff auf unser Leben. Er kann nicht in unser Leben hineinschauen. Ja? Und wenn wir dann noch die gesicherte Internetverbindung haben, sprich Sprachengebet, dann wird er erst doppelt verrückt. Dann kann er uns zwar zuhören, wie wir beten, aber er versteht nichts. Ja? Wir sind teuer erkauft, wir sind berufen mit einem heiligen Ruf, bevor die Welt geschaffen wurde. Wir sind eins mit Jesus Christus, von daher steht über unserem Leben heilig dem Herrn. Amen. Amen. Und jetzt gibt es etwas, was mich immer völlig schockiert, wenn ich es lese. Ja, ich lese euch das mal vor. 2. Mose. Kapitel 32. Zweiter Mose, Kapitel 32, Vers 4. Und hier steht, und er, also Aaron, nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Von was wir hier reden, ist Gottes Volk. Gottes Volk, das 400 Jahre als Nachkommen Abrahams zu Gott geschrien hat für uns aus Ägypten und die auch die Verheißung hatten, dass es passieren wird. Dies ist das Volk, das erlebte, dass ein Mose kam und große Zeichen und Wunder in Ägypten tat. Das ist das Volk, das der Pharao verjagt hat und die Reichtümer Ägyptens mitgenommen haben. Das ist das Volk, das ein Wunder am Roten Meer erlebt hat. Wie Gott sie durchgeführt hat und die ganze ägyptische Armee ist ertrunken. Das ist das Volk, das Zeichen und Wunder in der Wüste erlebte. Das ist Gottes Volk. Und was taten sie? Mose war weg, 40 Tage. Ja, 40 Tage war Mose nicht da. Und schon bauen sie ein goldenes Kalb. Aaron sagte zu dem ganzen Volk, gebt mal alle eure goldenen Ohrringe, was ihr so habt, mir. Und dann warf er das ins Feuer, machte eine Form, goss das da hinein, machte einen Riesenkalb. Später, als Mose kam, sagte Aaron so, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich warf das Gold ins Feuer und heraus kam das Kalb. Na, heute könnte man sagen, das ist die Evolutionstheorie. Wobei die Evolutionstheorie eben eine Theorie ist. Ja. Und Mose sagte, Aaron hat das Volk verwildern lassen. Aber sie hatten dieses goldene Kalb und das könnte man sagen, okay, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Der Hammer an der ganzen Sache war ja, dieses Wort Gott, mit dem sie dieses Kalb anredeten, war wirklich der Name Gottes, so wie er sich offenbart hat. Nämlich Yahweh oder Jahwe, ich bin der, ich bin. Ja, so haben sie das Kalb genannt. Sie haben dem Kalb nicht irgendeinen Namen gegeben, sie haben dann wirklich gesagt, das Israel ist Jahwe, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist Jahwe, der Mose gesandt hat. Das ist Jahwe, der die Wunder in Ägypten getan hat. Das ist Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das Israel ist dein Gott, Jahwe. Das ist der Hammer an der ganzen Geschichte. Wo war das Herz? Und ich muss feststellen, wenn ich mir das Christentum unter Anführungszeichen heute anschaue, wir tun genau das Gleiche. Selbstverwirklichung im Reich Gottes. Christen müssen die besseren Geschäftsleute sein, die besseren Arbeiter, müssen die größeren und schöneren Häuser haben. Ja, diese Lehren gibt es. Wellness. Gott will, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, dass kein Leid deinem Leben begegnet, dass du immer happy bist und immer gut drauf, immer ein Smile im Gesicht. Ja. Ja, aber das ist Realität. Ob das Blödsinn ist oder nicht. Es ist Realität, mit der wir heute konfrontiert sind. Es geht darum, dass die Gemeinde Jesu, und ich rede jetzt hier von den Freikirchen, die wollen gesellschaftliche Anerkennung. Sie buhlen um die Gunst der Gesellschaft und sagen ihnen, hey, besucht uns doch, wir sind doch gar nicht so schlimm, wie ihr sagt. Wir sind doch ganz tolle und coole Typen, genauso wie ihr. Ja? Wir sind keine verrückten Spinner, wir sind ganz normal, wir gehen arbeiten wie ihr, wir haben dieselben Probleme wie ihr, wir müssen unsere Steuern zahlen wie ihr, wir machen unsere Gottesdienste ein bisschen anders, aber ansonsten sind wir ja genau wie ihr. Ja, lasst uns doch Gemeinschaft haben. Und wenn ihr nicht zu uns kommen wollt, kommen wir eben zu euch. Ja? Und man buhlt und passt sich an und wo ist da die Heiligkeit? Wo ist das Abgesondertsein? Ich habe es heute wieder in einem Artikel gelesen von den Anfängen der Täuferbewegung. Ja. Speziell ging es um die Hutter, die ja in Tirol waren. Ja. Und was da los war, ist unglaublich. Die haben zu Tausenden haben die ihr Leben gelassen in Tirol. Ja. Tausende hat man hingerichtet. Ja. Und der Jakob Hutter hat einen Brief geschrieben, wo er darüber geschrieben hat, dass der Kaiser Ferdinand der Erste der Feind jeder Wahrheit und Gerechtigkeit ist. Ich dachte mir, wow. Stell dir vor, ich würde das öffentlich als Leserbrief in die Zeitung schreiben, unser Präsident Fischer ist ein Feind der Wahrheit und jeder Gerechtigkeit Gottes. Ja. Ja, stell dir vor, was dann los ist. Was glaubt ihr, wie die sogenannten Christen und Gottesvolk, die um das goldene Kalb tanzen, dann mit mir umgehen? Die Welt wird es vielleicht noch lustig finden, wenn sie es in Nachrichten bringen und sagen, ja, der Franz gibt's den Politikern. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich viele böse Mails von Pastoren und Leitern aus sogenannten Freikirchen kriege, ja, die mir dann ganz bösartige Dinge schreiben. Ja. Das goldene Kalb, das hat so viele verschiedene Formen, um das, das Volk Gottes tanzt, ja. Christliches Business. Ja. Ich habe mal gelesen, der zweitgrößte Vergnügungspark in den USA nach Disneyland ist ein christlicher Freizeitpark. Der macht Milliarden Umsatz jedes Jahr. Ja. Bücher ohne Ende. Und was da oft drinnen steht, kann ich nur den Kopf schütteln. Ja. Souvenirs, Kitsch, was verkauft wird im Namen Jesus mit Bibelversen drauf. Da. Und jetzt gibt es ja schon christliche Glückskekse. Wir waren ja jetzt gerade beim Chinesen. Da gibt es die Glückskekse mit Sprüche von Buddha und Lao Tse und was weiß ich. Dasselbe habe ich jetzt in einem christlichen Katalog gesehen, vor 2 oder 3 Monaten. Kekse mit einem Bibelspruch drinnen. Christliche Glückskekse oder nenn es Segenskekse, wie du willst. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ja? Da dreht es mir den Magen um. Was da alles läuft. Heilig dem Herrn ist die Devise. Ja? Heilig dem Herrn, raus aus dieser Welt. Wir buhlen nicht um die Gunst dieser Welt, sondern wir verkündigen das Evangelium. Wir verkündigen die großen Taten Gottes, die wir persönlich erlebt haben. Wir verkündigen die Auferstehung Jesu. Wir predigen das Evangelium. Wir diskutieren nicht darüber. Ja? Wir sind hier dabei, über den Jordan zu gehen, und es wird immer schwieriger für mich zu predigen, weil ich merke den Anspruch und den Preis, den ich zahlen muss. Und ich merke den geistlichen Widerstand. Da ist einer ganz schön dagegen. Ja, ich merke das. Und ich habe mich damit beschäftigt, dass wir über den Jordan gehen, und ich sage jetzt etwas, was ich immer und immer wieder sage. In den Himmel, auf die neue Erde, sagen wir es mal so, auf die neue Erde kommen nur Freiwillige. Auf diese Erde, die vergeht, da wurde kein Mensch gefragt. Niemand von uns wurde gefragt, ob wir geboren werden wollen, oder? Und bei vielen Jugendlichen merkt man sogar, dass sie gar nicht leben wollen. Ja? Aber auf die neue Erde, da wird niemand hinkommen und sich dann wundern, was tue ich denn hier? Hier will ich gar nicht sein. Ja, ich will hier wieder raus. Das wird nicht passieren. In die neue Erde kommen nur Freiwillige, die sich freiwillig dafür entscheiden. Und so auch über den, auch aus Ägypten raus und in die Wüste rein kommen nur Freiwillige. Niemand wird zwangsgetauft bei uns. Eine Kleinkinderzwangsbefeuchtung haben wir nicht. Ja, wer sich bei uns taufen lässt, tut es freiwillig aus freien Stücken. Aufgrund seines Bekenntnisses wird er getauft. Freiwillig. Aber über den Jordan rüber nach Kanaan kommen auch nur Freiwillige. Wir lesen ja, wenn wir den Korintherbrief lesen, der ist ja ganz furchtbar, die Zustände dort in der Gemeinde. Ja, wenn man das liest. Diese Leute, die da in Korinth in der Gemeinde waren, mit ihrer Unzucht, mit ihrer Hurerei, mit all den möglichen Dingen, sie werden nicht über den Jordan kommen. Über den Jordan kommen nur geistliche Christen. Geistliche Jünger Jesu, die freiwillig die Entscheidung treffen, ich will da rein. Ich will nach Kanaan. Ich will in die Ruhe Gottes. Egal, was es mich kostet. Und die Kundschafter hatten recht. Es ist ein tolles Land, aber wir werden sterben. Sie hatten recht. Weil du stirbst dieser Welt und die Welt stirbt für dich. Das ist ein völlig neues Leben, das du da bekommst in Kanaan. Und darum heißt es auch, die Bundeslade soll vorangehen, die Herrlichkeit Gottes soll vorangehen, weil du kennst den Weg über den Jordan nicht. Du weißt nicht, wie er geht. Und wenn du nach Kanaan kommst, kannst du alles vergessen, was du in der Wüste gelernt hast und was in der Wüste funktioniert hat. Ja, kannst du alles vergessen. Über den Jordan kommen wir nur, wenn Jesus uns da reinführt. Und ich habe ja gesagt, in der Einleitung, dieser Prediger da aus Sachsen mit seinen Bibelstellen, der hat mich auseinandergenommen, bis nur noch Einzelstücke da lagen. Ich brauchte Stunden, um mich von dieser Predigt zu erholen. Ich war völlig aufgewühlt und durcheinander, ja. Und einen Tag später das Buch von Josef, ja, der mich noch einmal zerlegt hat. Am Schluss war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch bekehrt bin. Bin ich eigentlich noch gläubig? Gehöre ich eigentlich zu Jesus? Ich war völlig auseinandergenommen. Ja, total. Da blieb kein Stein auf den anderen in diesen 2 Tagen. Durch diese 2 Brüder. Durch diese Lieben. Ja, und ich habe beide eingeladen, bei uns zu predigen. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob die Idee wirklich so gut war. Ich habe die 2 eingeladen, weil ich mir dachte, das tut unsere Gemeinde gut, ja. Aber ich glaube, zuerst einmal bin ich dran.
Das ist immer das Beste, gell?
Ich kenne die 2 nicht mal, aber die nehmen mich jetzt schon auseinander. Was passiert erst, wenn die hier sind? Ja, dann bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, also mein Haus, ja, wird nicht erst im Feuer verbrennen, wenn ich vor dem Herrn stehe, das wird hier schon niedergerissen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Ja, die 2 lieben Brüder haben mich zerlegt. Gut, schauen wir mal, ob sie im Herbst kommen. Heilig dem Herrn. Nur wer wirklich das auf seinem Leben stehen hat, heilig dem Herrn, kommt über den Jordan. Wer heilig dem Herrn heißt, ich habe keinen Anteil mehr an dieser Welt. Diese Welt geht dem Untergang entgegen, die ganze Schöpfung. Da hat mich Gott rausgenommen und da will ich auch rausgenommen sein. Ich will da raus. Und als diese 2 Brüder mich auseinandergenommen haben und zerlegt haben, da sah ich plötzlich einen leichten Schimmer von der Tür, die aufgeht nach Kanaan. So wie so ein Türspalt, wo das Licht so ganz leicht durchscheint. Da sah ich plötzlich und sage, wow, so schlecht ist die Sache gar nicht. Wenn es mich nach Kanaan bringt, dürfen sie weiter auf mein Leben reinhauen. Der Herr wird mich bewahren, dass sie mich nicht töten können. Ich habe unzerstörbares Leben in mir. Heilig dem Herrn. Und das ist mein Wunsch. Ich will, dass mein Leben abgesondert ist für Gott und ich will nach Kanaan rein. Ich will raus aus dieser Welt, ja, und will in dieser Ruhe Gottes sein, in Gemeinschaft mit dem Herrn, wo ich ihn 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erlebe. Und das können wir. Ich hab's erlebt. Für mich war Jesus so real wie ihr, die ihr hier sitzt. Und wenn ich mit ihm geredet habe und ihn etwas gefragt habe, habe ich Antwort gekriegt. Ganz real. Der war zum Angreifen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich über die Gemeinde erhoben habe. Das sollte niemand tun. Wenn dir die Gemeinde nicht passt, kannst du gehen. Aber überheb dich nicht über die Geschwister. Das gibt eine auf die Pfoten. Ja. Und ich musste meine Lektionen lernen und ich habe sie gelernt. Und jetzt stehe ich am Jordan und ich sehe diesen schmalen Spalt und sage mir, okay, Herr, wenn du die zwei Brüder gebrauchst, mich in meine Einzelteile zu zerlegen, damit ich leichter durch diese Tür komme, dann kannst du es machen, Herr. Ja, dann darfst du. Du, im Endeffekt habe ich Jesus einen Blankoscheck ausgeschrieben, solltet ihr auch mal machen. Herr, du darfst tun, was du willst, aber bring mich über den Jordan. Habt ihr so einen Blankoscheck dem Herrn schon mal gegeben?
Nein.
Dann macht das mal. Ich habe mal was gemacht. Ich wollte, dass Gott in meinem Leben etwas ändert. Aber eigentlich wollte ich es nicht wirklich ändern. Ich habe immer Ja gesagt, aber Nein gehandelt. Kennt ihr das? Ja. Und eines Tages war ich so frustriert über die ganze Sache, dass ich sagte, okay, ja, jetzt kriegst du einen Blankoscheck von mir. Du kannst in dieser Sache tun, was du willst. Verändere es, mach mich frei davon, ich weiß ja nicht mal, was es war. Du, bring mich dahin, wo du willst. Du, was du willst, du kriegst einen Blankoscheck von mir. Es ist dir alles erlaubt, aber bring mich dahin. Aber ich werde dir dabei nicht helfen. Ich glaube, 24 Stunden hat die Sache gedauert, dann war ich dort, wo ich sollte. Wenn du merkst, dass eine Sache in deinem Leben nicht funktioniert, schreib Jesus einen Blankoschreck aus. Ja, okay, hier, ich unterschreibe das jetzt, setz ein, was du willst, dein Wille soll geschehen und mach, dass ich dahin komme. Und er weiß genau, wie er dich nehmen muss, dass du dahin kommst. Ich hatte einen bei mir im Zimmer, das war der größte Rebell, den ich je kannte. Jede Zelle in sich, in seinem Leben, war eine Rebellion. Der war ja nur 3 Meter von mir weg, im Bett da drüben. Wir waren im Zweibettzimmer, im Haus der jungen Arbeiter. Und irgendwie hat er gegen Jesus gelästert und dann habe ich ihm gesagt, du, pass auf, so kannst du mit Jesus nicht umgehen. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, wenn es ihm nicht passt, kann er ja was tun. Sag ich, du, sei vorsichtig. Solche Kampfansagen nimmt Jesus sehr persönlich und sehr ernst. Da bist du Zweiter. Ja, Jesus soll tun, dass er mich da rausbringt. Kann er ja machen. So, das war abends, bevor wir ins Bett sind. Ich habe mich ins Bett gelegt. Ich habe wunderbar geschlafen, wie immer. Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Er wurde die ganze Nacht von Dämonen geplagt. Und zwar in übelster Weise. Er hat die wirklich gesehen, wie sie ihn geschlagen, traktiert und bearbeitet haben. Die ganze Nacht und in der Früh, als ich aufwachte, ist er auf allen Vieren aus seinem Bett rausgekrochen zu mir und hat Buße getan. Also als ich das gesehen habe, da habe ich aber geschaut. Der ist auf allen Vieren, ist der rübergekrochen. Ja, und hat Buße getan. Er hat die schlimmste Nacht seines Lebens erlebt. Wenn du merkst, dass eine Sache in deinem Leben nicht läuft, stell Jesus einen Blankoscheck aus. Und sag ihm, Herr, heilig dem Herrn, das soll über mein Leben stehen. Aber wenn irgendetwas Unheiliges in meinem Leben ist, dann nimm es raus. Du hast die Vollmacht, es zu tun. Ich unterschreibe das blank. Und bring mich nach Kanaan. Ich unterschreibe das blank. Du kannst einfüllen, was du willst. Mach es, ja. Wollen wir das tun? Amen. Wir haben das, ich habe das Abendmahl an den Schluss dieser Predigt gelegt, weil ich denke, dass das ein guter Abschluss ist für diese Predigt. Im Abendmahl sehen wir Gott, wie er am Wirken ist. Und seinen Sohn für uns gesandt hat, für unsere Sünden. Und ich denke, dafür können wir dankbar sein, jeder einzelne von uns. Und gleichzeitig ihm, wenn wir das Abendmahl nehmen, den Blankoscheck ausstellen, sagen, Herr, über meinem Leben soll es sichtbar sein, heilig dem Herrn, ich gehöre dir. Über meinem Leben soll es sichtbar sein, ja, dass ich nicht mehr zu dieser Welt gehöre, sondern dem lebendigen Gott. Und Herr, ich möchte, dass du mich nach Kanaan bringst und ich gebe dir die Vollmacht. Alles, was du tun musst, um mich dahin zu bringen, darfst du tun. Das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich, weil er tut's. Überlegt es euch gut, ob ihr das wirklich dem Herrn sagt, weil er nimmt das ernst. Er nimmt das ernst. Ja? Und ihr dürft euch dann nicht wundern über Dinge, die in eurem Leben passieren, die vielleicht euch gar nicht gefallen. Ja? Weil das, was ich mit den zwei Brüdern erlebt habe, hat mir absolut nicht gefallen. Ja? Weil ich war am Schluss nur noch in lauter Einzelstücken. Brauchte Stunden, um mich zu erholen und wusste gar nicht, ob ich überhaupt jemals ein Jünger Jesu war. Ich war total am Ende. Aber ich sage, okay, Herr, am Schluss habe ich den Lichtstreifen gesehen von der offenen Tür nach Kanaan. Einen schmalen Streifen, Millimeter, schien das Licht raus. Ja, er sagte, okay, Herr, da will ich rein, koste es mich, was es wolle. Ja, Herr, du hast diese Vollmacht.